Ja, in der vergangenen Woche war das Thema das Konzipieren eines wissenschaftlichen Textes. Dabei ging es also mehr um die gedankliche Vorbereitung eines wissenschaftlichen Textes. Jetzt geht es um das Verfassen eines wissenschaftlichen Textes. Und dabei werde ich zunächst mal etwas ausführlicher darauf eingehen, was es denn heißt, wissenschaftliche Quellen zu verarbeiten in einer eigenen Arbeit. Also da geht es nochmal wieder um das Verhältnis von eigenen Gedanken, die Sie sich ja machen sollen, und den fremden Gedanken oder den Gedanken Fremder, die Sie aufnehmen sollen. Dann wird es technisch, Quellenangaben und Zitate, wie sieht das aus oder wie sollte das aussehen, Anmerkungen, Fußnoten, Exkurse, Indizes bzw. Register und Verzeichnisse, Literaturverzeichnis, Anhang, also die verschiedenen Elemente einer wissenschaftlichen Arbeit werden wir dann heute durchgehen. Zunächst mal also, was heißt es denn, Quellen in der eigenen Arbeit zu verarbeiten? Dabei geht es also um das Verhältnis der eigenen Gedanken zu den zu rezipierenden fremden Gedanken. Hier mal illustriert durch einen Autor namens Theodor Wiesengrund Adorno, der Bücher geschrieben hat, die man im Studium vielleicht mal zu verarbeiten hat. Aber wie gesagt, das soll nur ein Beispiel sein. Was heißt es nun eben beispielsweise, einen Text von Theodor Wiesengrund Adorno in der eigenen Arbeit zu verarbeiten? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das verstehen kann, und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie Studierende das handhaben. Das sind Möglichkeiten unterschiedlicher Qualität, könnte man sagen. Die erste Möglichkeit ist die, dass man sich zu dem zu rezipierenden Autor oder Text identifikatorisch verhält. Das heißt, man stellt sich sozusagen auf den Standpunkt dieses Textes oder dieses Autors ohne Distanz, ohne eine eigene Distanz dazu einzunehmen, und schreibt sozusagen aus der Perspektive dieses Autors. In einem gewissen Sinne verschwindet man selber sozusagen als Autor. Das heißt, das eigene, was hier ins Spiel kommt, ist eigentlich nur die Art und Weise, wie Sie sich identifizieren. Und so viele Studierende vielleicht sich mit Adorno beschäftigen, so viele unterschiedliche Weisen wird es geben, Adorno zu verstehen und sich dann auf Adornos Standpunkt zu stellen. Das Problem bei dieser Art des Vorgehens ist eben erstens, dass Sie sozusagen völlig verschwinden hinter Ihrem Text, den Sie rezipieren oder den Sie referieren, beziehungsweise dem Autor, dass aber nicht zu erwarten ist, nicht anzunehmen ist, dass Sie den Autor wirklich so genau und so unzweifelhaft richtig verstehen, dass Sie wirklich in der Lage sind, die Position dieses Autors wirklich so wiederzugeben, wie wenn er selber sich in seinem Text oder in ihrem Text präsentieren würde. Das sind dann Arbeiten, in denen halt, hier Adorno wie gesagt nur ein Beispiel, die Position eines bestimmten Autors, einer bestimmten Theorie, eines bestimmten Textes eingenommen wird und wo man, wenn man diesen Autor selber kennt als Begutachter, eigentlich oft von der ersten, zweiten Zeile an schon merkt, oh, der Autor ist aber erheblich missverstanden worden. Dann wird aber aus der Position des Autors weiter geschrieben, und das sind Arbeiten, deren Qualität dann oft sehr zweifelhaft ist. Und von solchen Arbeiten, muss man sagen, wimmelt es im Internet unter www.hausarbeiten.de, www.diplomarbeiten.de. Arbeiten, die scheinbar den Standpunkt eines Autors einnehmen, diesen Autor aber nicht richtig verstanden haben, und dann wirkt eine solche Arbeit umso befremdlicher. Die zweite Möglichkeit ist die, dass man sozusagen genau das Gegenteil tut, nämlich sich völlig distanziert hält von dem referierten Autor, dass man sozusagen immer nur in der indirekten Rede, wie Theodor, wie Adorno schreibt, wie XY behauptet und so weiter, also immer in indirekter Rede sozusagen den Autor rezipiert und permanent deutlich macht, man referiert hier nur einen Autor und man selber hält sich völlig raus, ob man so auch so denkt wie der Autor oder ob man nicht so denkt. Bei der ersten Variante war es so, man tut so, als ob man denkt wie der Autor, was man in der Regel aber nicht wirklich kann. Hier ist es so, dass man permanent deutlich macht, dass man die Frage, ob man selber so denkt wie der Autor, völlig offen lässt. Also die Distanz heißt auch nicht eine kritische Distanz in dem Sinne, dass man ausdrücklich sich absetzt von dem Autor, in dem Sinne, dass man sagt, ich denke aber anders als der Autor. Denn das müsste man ja dann wiederum entsprechend entfalten und begründen, warum man anders denkt als der Autor, sondern eben einfach nur immer in dieser distanzierten, neutralen, referierenden Weise den Autor zur Sprache kommen lässt. Der große Vorteil dabei ist, dass man dabei sozusagen auch immer unter Vorbehalt sprechen kann. Soweit ich den Autor verstehe, meint er das so und so oder stellt er das so und so dar. Das ist eine etwas günstigere Position, in der man sich da befindet, als im ersten Falle. Aber auch hier ist es so, dass man selber sozusagen nicht wirklich sichtbar wird. Auch hier nimmt man sich selber ganz zurück. Im ersten Falle nimmt man sich insofern zurück, als man einfach sozusagen verschmilzt mit dem Autor, was in der Regel nicht gelingt. Also ist es nur so eine angenommene Verschmelzung mit dem Autor. Aber man spricht sozusagen so, als ob man der Autor sei. Hier ist es so, dass man den Autor sprechen lässt und sich völlig davon distanziert. In beiden Fällen verschwindet man selber eigentlich als Autor dieser Arbeit hinter dem referierten Autor. Die dritte Möglichkeit, das ist sicherlich die schwierigste, die anspruchsvollste Möglichkeit, sich auf Texte zu beziehen, ist die, dass man sich einlässt auf den Text, aber dabei sich gleichzeitig auch distanziert hält von dem Text. Also man denkt sich hinein, so wie bei der ersten Variante, macht aber gleichzeitig auch deutlich, dass man nicht den Anspruch erhebt, nun völlig in seinem eigenen Denken mit dem Denken des Autors, auf den man sich da einlässt oder in dem man sich hineindenkt, zu identifizieren. Das heißt, man setzt sich, obwohl man sich hineindenkt, gleichzeitig auch vom Text oder vom Autor ab. Das heißt, man denkt ihn nach, aber hält gleichzeitig eine Unterscheidung und macht sie offen oder deckt sie auf, nämlich die Unterscheidung zwischen sich und dem Autor und die Unterscheidung zwischen dem am Text oder an der referierten Position, was man überzeugend findet, was man übernimmt, und dem, was man nicht überzeugend findet, was man nicht übernimmt, wobei man das natürlich begründen muss. Das ist das zweite Adjektiv. Nachdenklich heißt, dem Autor, auf den Autor sich einlassen, ihm nachzudenken. Kritisch heißt, eine Differenz offen zu halten zwischen sich selber, dem eigenen Denken und dem Denken des Autors. Kritisch, das Wort kritisch kommt ja aus dem Altgriechischen, von dem Verb krinein. Und dieses altgriechische Wort krinein bedeutet so viel wie unterscheiden. Also einen Unterschied deutlich machen. Eine Differenz deutlich machen. Wie gesagt, auf zwei Ebenen, die Differenz zwischen sich und dem Autor, den man referiert, oder dem Text, den man referiert, und die Unterscheidung an dem Text zwischen dem, was man überzeugend findet, und dem, wovon man sich kritisch absetzt. Wie gesagt, diese letzte Form ist die, die wirklich wissenschaftliches Arbeiten ausmacht. Sie hebt sozusagen die anderen beiden Varianten in sich auf, ist natürlich die schwierigste, aber ist, wie gesagt, erst die Art und Weise, sich mit fremden Gedanken auseinanderzusetzen, wissenschaftliche Quellen zu verarbeiten, die dann selbst die Qualität von Wissenschaftlichkeit für sich in Anspruch nehmen kann. Dies ist die Form, die ich von Ihnen erwarte, bei der dritten Aufgabenstellung. Sie haben Ihre eigenen Überlegungen schon formuliert. zu dem Thema. Sie haben Quellen nach Quellen recherchiert, mit denen Sie sich nun auseinandersetzen könnten. Das sind zu viele Quellen, mit denen sollen Sie sich nicht mit allen diesen Quellen sollen sich auseinandersetzen. Sie sollen da eine Auswahl treffen, vielleicht einen Autor, einen Text nehmen, sich dafür dann auch entscheiden, welcher das sein kann oder soll, mit dem Sie sich dann nachdenklich, kritisch auseinandersetzen. Bei der Aufgabenstellung werde ich das nochmal ein bisschen genauer ausführen, wie das zu verstehen ist. Jetzt komme ich zu einem zweiten Punkt, der wichtig ist bei der Verarbeitung von Quellen, nämlich die Unterscheidung von Beschreibung und Erklärung. Beschreibung von Sachverhalten, von Tatbeständen, von Phänomenen und die Erklärung solcher Sachverhalte, Tatbestände oder Phänomene. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Man kann zum Beispiel feststellen, dass immer im März die Population der Störche steigt. Und als zweites Phänomen kann man feststellen, dass ebenfalls immer im März die Geburtenrate steigt. Und zu der Feststellung gehört dann noch dazu, dass das gleichzeitige Auftreten dieser beiden Phänomene A und B hochsignifikant ist. Das heißt, es ist höchst unwahrscheinlich, dass es sich dabei um einen Zufall handelt. In irgendeiner Weise hängen diese beiden Phänomene wohl miteinander zusammen. Das ist zunächst die Beschreibung. Die Erklärung wäre jetzt deutlich zu machen, inwiefern denn diese beiden Phänomene miteinander zusammenhängen. Da gibt es die erste Möglichkeit, dass Sie sozusagen eine Tatsachenaussage heranziehen. In diesem Falle, der Klapperstorch bringt die Babys. Das ist die Erklärung dafür. Das weiß man eigentlich seit frühester Kindheit, dass das so ist. Und insofern ist das beschriebene Phänomen, dass im März, wenn mehr Störche da sind, auch die Geburtenrate steigt, eigentlich erklärt sich sozusagen von selbst. Von dem her, was man ja schon weiß, weil es einem so erzählt worden ist. Ich weiß nicht, Ihnen wahrscheinlich nicht, mir eigentlich auch nicht, aber soll es mal so gegeben haben. Die Frage ist natürlich, wie belegen und begründen Sie diese Erklärung? Denn zunächst mal ist es ja nur eine Behauptung. Eine Tatsachenaussage, die aber erstmal so, wenn ich sie formuliere, nur eine Behauptung ist. Auch wenn ich vielleicht fest dran glaube, weil meine Mami mir das so erzählt hat früher. Nachvollziehbar würde das natürlich erst, wenn Sie das sozusagen belegen können, dass der Klapperstorch die Babys bringt. Sie könnten das selbst beobachtet haben. Also Sie könnten Störche dabei beobachtet haben. Und könnten davon dann berichten, dass sie Störche dabei beobachtet haben, wie sie die Babys vor die Tür legen. Und es gibt ja Werbungen im Moment, glaube ich, für irgendeinen so einen Van von, ich weiß nicht, welcher Firma, wo genau das ja auch gezeigt wird, dass Störche die Babys bringen. Allerdings an der falschen Haustür ablegen, soweit ich mich erinnere. Gut, das wäre eine Filmaufnahme, in der gezeigt wird, dass, und das können, diese Filmaufnahme können dann viele sehen, dass also Klapperstörche die Frösche bringen. Nun können Filmaufnahmen natürlich getürkt sein. Und insofern sind das nicht so ganz zwingende Beweise. Sie könnten gucken, dass Sie möglichst viele Beobachter dieses Phänomens finden, die das belegen. Also alles das wären Formen des empirischen Nachweises dessen, dass es so ist, dass das die Erklärung ist, für das Zusammenkommen dieser beiden Phänomene. Eine andere Möglichkeit der Erklärung wäre, dass man versucht, durch theoretische Überlegungen plausibel zu machen, wieso diese beiden Phänomene gerade im März so zusammentreffen. Zum Beispiel weiß man etwas über das Zugverhalten von Störchen. Und dann weiß man halt, dass im März in der Regel halt die Störche kommen. Da, ich weiß nicht, wo die im Winter waren. Jedenfalls kommen sie dann im Frühjahr wieder zurück von da, wo sie waren. Und insofern ist damit schon mal erklärlich, wieso im März die Population der Frösche, der Störche steigt und die Population der Frösche vermutlich abnimmt. Es gibt ein anderes Phänomen, das stammt zwar aus dem Vorjahr, aber es hat sozusagen eine Langzeitwirkung. Nämlich im Juni des Vorjahres gibt es immer eine Sonnenwendfeier, nehme ich jetzt mal an, das wäre so. Ja? Gibt es immer eine Sonnenwendfeier. Und diese Sonnenwendfeier, die endet regelmäßig damit, dass sich die Menschen ziemlich nahe kommen, sodass ungefähr 9 Monate später eben eine natürliche Folge dieses einander nahekommens oder sehr nahekommens eintritt, nämlich eine Steigerung der Geburtenrate. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so ganz wirklich so. Aber zum Beispiel beim Karneval weiß man, okay, also da stimmt es. Da lässt sich ein solcher Zusammenhang nachweisen. Gut, beides zusammen bedeutet, dass offen, und das ist jetzt eine theoretische Erklärung, dass ein drittes Phänomen, nämlich einfach, dass es März ist, auf zwei unterschiedliche Weisen oder durch zwei unterschiedliche Zusammenhänge sowohl A als auch B bewirkt. Und deswegen treten A und B gleichzeitig auf und nicht, weil A B bewirkt. Ein drittes Phänomen bewirkt A und B gleichzeitig. Hier würde es dann darum gehen, dass dies dadurch nachvollziehbar ist, dass eben argumentiert wird, dass mit bestimmten theoretischen Erkenntnissen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen so argumentiert wird, dass dadurch ein nachvollziehbarer Zusammenhang hergestellt wird. Diese Beispiele sind jetzt wirklich nur illustrativ zu nehmen natürlich und sollen Ihnen nur das generelle Problem deutlich machen, vor dem Sie bei der Verarbeitung von Quellen gestellt sind. Und zu Quellen gehören ja auch beispielsweise eben Tatsachenaussagen und Tatsachenfeststellungen, die Sie irgendwoher übernehmen oder auch eigene Beobachtungen, die Sie zugrunde legen. Dass Sie zwischen Beschreibung und Erklärung unterscheiden müssen und dass Sie Beschreibung und Erklärung nicht miteinander vermischen dürfen. Das Gleiche gilt für die nächste zu thematisierende Unterscheidung, nämlich die zwischen Darstellung und Kommentar. Bei der Darstellung, vorhin an dem Beispiel Theodor Adornos und seiner Theorie, da kommt es darauf an, dass Sie zunächst mal versuchen müssen, dem Autor bzw. dem Text möglichst gerecht zu werden. Das ist in allen drei Varianten der Verarbeitung wissenschaftlicher Texte, die ich Ihnen vorgestellt habe, die Aufgabe, die Sie haben. Im ersten Falle versuchen Sie, ihm gerecht zu werden, natürlich, und gleichzeitig übernehmen Sie diese Position vollständig als eigene. Im zweiten Falle versuchen Sie, ihm gerecht zu werden, aber halten sich gleichzeitig distanziert davon. Und im dritten Falle versuchen Sie, ihm gerecht zu werden, indem Sie zu unterscheiden vermögen zwischen dem, was Sie übernehmen und was Sie nicht übernehmen, also das kritische Verhältnis zum Autor. Aber immer geht es darum, dem Autor oder dem Text gerecht zu werden, und das sind die Teile Ihrer Arbeit, in denen Sie eben den Text oder den Autor darstellen oder referieren. Die Auseinandersetzung mit dem Text ist das, was hier jetzt mit Kommentar bezeichnet wird, das heißt, die eigene Perspektive auf die Sache bzw. auf den Autor oder auf den Text einzubringen. Sie schreiben also beispielsweise erst, Theodor W. Adorno schreibt in seinem Vortrag, in seinem Aufsatz Erziehung zur Mündigkeit das und das. So. Und dann schreiben Sie als Kommentar, nun muss man bedenken, dass Adorno dies in einem Rundfunkvortrag geäußert hat, der natürlich eine bestimmte Funktion hat, und dann gehen Sie ein auf die Funktion von Rundfunkvorträgen oder von der Reihe, in der dieser Rundfunkvortrag eingeordnet war, und können also auf diese Weise dazu, warum Adorno in diesem Vortrag das so dargestellt hat, wie er es dargestellt hat, einen Kommentar abgeben, der gleichzeitig auch noch so etwas vielleicht wie Hintergrundinformationen gibt, eine zusätzliche Perspektive auf den Text eröffnet, vielleicht auch so etwas wie zusätzlich erklärenden Charakter hat, Dann kommt das, was hier vor als Unterscheidung von Beschreibung oder Erklärung thematisiert worden ist, auch hier in die Unterscheidung von Darstellung und Kommentar mit hinein. Wichtig ist immer, dass Sie Darstellung und Kommentar wie auch Beschreibung und Erklärung nicht miteinander vermischen, sondern immer deutlich auseinanderhalten, was Ihre Perspektive auf den Autor bzw. den Text ist und was aus dem Text selbst und aus der Perspektive des Autors selbst dargestellt wird. Das alles ist nicht ganz einfach, diese Unterscheidungen immer vorzunehmen, aber das gehört dazu, wenn es darum geht, wissenschaftliche Quellen in einer eigenen Arbeit zu verarbeiten. Kommen wir dann zum zweiten Punkt, Quellenangaben und Zitate. Warum man Quellen angeben muss, das habe ich, denke ich, inzwischen oft genug betont, dass das eben den Charakter von Wissenschaftlichkeit ausmacht. Das ist das Prinzip der Nachprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Nun ist es natürlich so, dass Sie aus unterschiedlichsten Quellen Ihre eigenen Gedanken beziehen. Niemand denkt sozusagen von Null aus, sondern wir denken immer schon von etwas ausgehend, was wir vernommen haben in früher Kindheit, aber auch in der Gegenwart. Das heißt, wir schließen eigentlich mit unserem eigenen Denken immer schon an, auch an die Gedanken anderer. Und viele dieser Quellen sind uns natürlich überhaupt nicht mehr bewusst. Wir wissen nicht mehr, warum wir genau so denken, wie wir denken, worauf genau das zurückzuführen ist. Insofern ist das Prinzip der vollständigen Quellenangabe natürlich letztlich nicht wirklich durchzuhalten. Deswegen kann man unterscheiden, wann Sie Quellen auf jeden Fall angeben müssen, wann Sie Quellen angeben sollten. Und alles, was damit nicht erfasst ist, ist dann der Bereich oder sind die Fälle, wo es mehr oder weniger gar nicht möglich ist, die Quellen anzugeben, die man sozusagen benutzt, ohne sich dessen bewusst zu sein oder immer bewusst zu sein. Sie müssen immer dann die Quelle angeben, wenn es sich um Erkenntnisse handelt, zu denen Sie selber durch bloße Anstrengung Ihres Denkens nicht hätten gelangen können. Erkenntnisse zum Beispiel, die durch Feldforschung, Laborexperimente, empirische Untersuchungen oder dergleichen ermöglicht worden sind. Das wäre im Beispiel eben etwa die Feststellung, dass die Population der Störche immer im März ansteigt und die Geburtenrate immer im März ansteigt. Sie werden kaum in der Lage sein, dies persönlich tatsächlich herausgefunden zu haben. Also wenn Sie so etwas in einer Arbeit behaupten, dass dies so sei, dann müssen Sie dafür die entsprechenden Quellen angeben. Sie müssen ebenfalls immer dann die Quelle angeben, wenn es sich um grundlegende methodische, wissenschaftstheoretische, philosophische Annahmen handelt, auf denen Ihre eigenen Gedanken aufbauen, ohne dass Sie dieses Fundament selbst gelegt haben. Das ist schon eine etwas schwierigere Aussage, die nachzuvollziehen, was das denn heißt. Also Sie versuchen ja in Ihrer Arbeit methodisch zu denken. Dabei befolgen Sie bestimmte methodische Grundsätze, die Sie nicht unbedingt selbst entwickelt haben, sondern die Sie übernommen haben und die Sie auch nicht eigens begründen wollen in Ihrer Arbeit oder können, auf die Sie sich sozusagen berufen, als methodische Standards beispielsweise. In solchen Fällen müssen Sie sich darauf beziehen, wo Sie diese Standards hernehmen, wo Sie diese methodischen Grundsätze denn hernehmen, nach denen Sie vorgehen wollen in Ihrer Arbeit. Also alles das, worauf Sie aufbauen, ohne es selbst in Ihrer Arbeit noch zu entwickeln, das müssen Sie dann mit Quellen belegen. Sie sollten, das heißt, hier ist die Notwendigkeit der Quellenangabe schwächer, Sie sollten die Quelle außerdem angeben, wenn Sie Gedanken wiedergeben, die Sie zwar selbst argumentativ überzeugend finden und die insofern eigentlich schon auch in ihr eigenes Denken übergegangen sind, aber noch nicht so ganz fester Bestandteil ihres eigenen Denkens geworden sind. Also in dem Moment, wo Sie einem bestimmten Autor folgen, in einer bestimmten Argumentation, mögen Sie das überzeugend finden. Und insofern ist es eigentlich eine Position, die Sie selbst auch vertreten können, auch argumentativ vertreten können, aber Sie sind sich noch nicht ganz sicher. Jedenfalls nicht so sicher, dass das jetzt sozusagen selbstverständlicher, fester Bestandteil Ihres eigenen Denkens geworden ist. In diesem Falle wissen Sie vermutlich auch noch, auf wen Sie sich dabei beziehen oder auf wessen Argumentation Sie sich dabei beziehen, und deswegen sollten Sie diese Quelle auch angeben. Sie sollten die Quelle außerdem dann angeben, wenn Sie die Aufmerksamkeit des Lesers auf einen noch unbekannten oder zu wenig bekannten Autor lenken wollen. Das gibt es ja auch immer wieder, dass man auf einen Autor stößt, wo man denkt, wieso wird der eigentlich nicht öfter in der wissenschaftlichen Literatur angeführt? Der hat doch hervorragende Gedanken hier formuliert, und deswegen, um darauf auch hinzuweisen, selbst wenn man selber eigentlich schon vollständig übernommen hat, was dieser Autor formuliert, dann möchte man doch mal darauf hinweisen, der ist es, der diese Gedanken entwickelt hat. Oder schließlich, wenn Sie Ihre Dankbarkeit dafür zum Ausdruck bringen wollen, dass Sie von jemandem etwas Bedeutsames gelernt haben. Jetzt gibt es noch so ein paar Grundsätze, was die Verwendung von Quellen betrifft, die ich jetzt noch erörtern möchte. Was sehr, sehr häufig vorkommt, und zwar nicht nur in Arbeiten von Studierenden, sondern durchaus auch in Arbeiten von Kollegen, ist, dass die Quellenangabe als Ersatz für Argumentation dient. Das heißt, man beruft sich auf einen Autor, möglichst renommierten Autor, und erspart sich dann damit, dass man sich auf den Autor beruft, die eigene Argumentation. Das heißt, wenn ich mich mit der und der Aussage, die ich in meiner Arbeit niederschreibe, auf einen Autor wie, sagen wir mal, Habermas, Kant, Hegel oder sonst irgendeine Koryphäe beziehe, dann brauche ich eigentlich diese Aussage nicht mehr im strengen Sinne nachvollziehbar zu machen. Diese Aussage nachvollziehbar zu machen würde ja heißen, die Entwicklung hin zu dieser Aussage, die gedankliche Entwicklung hin zu dieser Aussage nachzuzeichnen, sondern ich lasse es dabei, dass ich sage, siehe Adorno, siehe Habermas oder sonst wer. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie sagen, als Kind sich berufen auf Ihren großen Bruder. Mein großer Bruder hat das auch gesagt. Oder mein Papa hat das auch gesagt. Und wenn der das gesagt hat, wird das ja wohl stimmen. Das heißt, ich hatte das, glaube ich, schon mal in dieser Vorlesung entsprechend angedeutet, Sie verhalten sich im Grunde genommen dann wie ein kleines Kind und nicht wie jemand, der wissenschaftlich arbeitet, sondern wie ein kleines Kind, das sich hinter Autoritäten zurückzieht und diese Autoritäten sozusagen vorschiebt, so, ne, so, und glaubt, indem man eine Autorität vorschiebt, braucht man sich der Anstrengung der Argumentation nicht mehr zu unterziehen. Also machen Sie das nicht. Das zweite häufig vorkommende Problem sind Zitate aus zweiter Hand. Sie schreiben eine Arbeit, meinetwegen über Maria Montessori, lesen aber keinen einzigen Originaltext von Maria Montessori, sondern nur Texte über Montessori. Und in den Texten über Maria Montessori wird natürlich Maria Montessori immer wieder zitiert, sie wird referiert und so weiter, und Sie schreiben das nun so in Ihrer Arbeit oder übernehmen das so in Ihrer Arbeit, als ob das Ihre eigene Auseinandersetzung mit Montessori gewesen sei. In diesem Falle können Sie natürlich die Variante 2 bei der Verarbeitung von Quellen verwenden, dann ist das noch okay, dass Sie sich sozusagen immer darauf beziehen, dass der Autor sowieso Maria Montessori so versteht, und dann referieren Sie, können sich davon distanzieren. Was Ihnen nicht möglich ist, ist wirklich eine Auseinandersetzung mit Maria Montessori im Sinne der dritten Variante, der nach denklich kritischen Variante zu vollziehen. Und die erste Variante geht natürlich auch nicht, die Identifizierung mit Maria Montessori, weil Sie haben Maria Montessori gar nicht gelesen, Sie kennen das Original nicht, sondern Sie kennen nur Maria Montessori aus zweiter Hand. Und das Einzige, womit Sie sich identifizieren könnten, wäre also die Art und Weise, wie Ihr Autor, der dazwischen geschoben ist, wie dieser Autor Montessori verstanden hat. Und also wie gesagt, eine kritische Auseinandersetzung mit Montessori ist Ihnen nicht wirklich möglich. Also Zitate aus zweiter Hand sind höchst bedenklich. Sie sollten nach Möglichkeit die Originalquellen heranziehen, wenn Sie die Aufgabe haben, über einen Autor, über einen bestimmten Text oder über eine bestimmte Theorierichtung eine Arbeit zu schreiben. Wie hat jetzt die Quellenangabe auszusehen? Was muss eine Quellenangabe enthalten? Sie muss hinreichend genau sein. Hinreichend genau sein, damit das Prinzip der Nachprüfbarkeit erfüllt wird. Ihr Leser muss anhand Ihrer Angabe zu der Quelle finden und die Quelle überprüfen können. Früher sah das in der Regel bei geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen so aus, dass man in der Regel in einer Fußnote, nicht in einer Klammer hinter dem betreffenden Zitat, sondern in einer Fußnote angab, die vollständigen bibliografischen Angaben, woraus die bestehen, habe ich Ihnen ja schon in einer vorhergehenden Vorlesung dargestellt. Die vollständigen bibliografischen Angaben also in die Fußnote schreibt, dann, wenn zum ersten Mal dieser Text zitiert worden ist und danach dann verkürzte Angaben gemacht werden. Das heißt, wenn dieser Text erneut zitiert wird, an einer späteren Stelle der Arbeit, dass man sich dann beschränkt auf die Angabe von Autor, Kurztitel und Jahr und dann der Seitenangabe. Wenn es sich um ein Zitat handelt, wo zwischendurch kein anderer Titel desselben Autors zitiert worden ist, dann reicht die Angabe AAO, das heißt so viel wie am angegebenen Ort. Das meint dann also denselben Text dieses Autors, der zuletzt schon zitiert worden ist. Eben da spart man sich noch die Autorenangabe. Das bedeutet den überhaupt zuletzt zitierten Text, also nicht nur den zuletzt zitierten Text dieses Autors, sondern den überhaupt zuletzt zitierten Text. Und nur eben da ohne Seitenangabe sagt dann eben genau an derselben Stelle wie vorher. Aber das, was ich Ihnen jetzt dargestellt habe, werden Sie noch finden, in vor allen Dingen etwas älteren geistes- und sozialwissenschaftlichen Texten, auch noch in einigen zeitgenössischen, aber es ist im Grunde genommen, stirbt diese Form des Quellenbelegs eigentlich langsam aus. Gebräuchlich ist in zunehmendem Maße die Variante 2, eine erheblich verkürzte Fassung der Quellenangabe, die dann auch oft nicht mehr Fußnoten einsetzt, also die Quellenangabe nicht in die Fußnote setzt, sondern in Klammern hinter das Zitat setzt. Die vollständige bibliografische Angabe ist dann nur im Literaturverzeichnis noch zu finden. Und im Text selber werden erheblich verkürzte Angaben gemacht. Die etwas längere Variante ist die, dass der Autor mit dem Kurztitel des betreffenden Textes angegeben wird, das Jahr angegeben wird und die Seite. Also es sieht dann so aus, Klammer auf, Adorno, Mündigkeit, 1969, Seite XY, Klammer zu, hinterm Zitat. Oder noch kürzer, nur der Autor und das Jahr und die Seitenangabe, also Adorno 1969, Seite sowieso. Die letzte Fassung werden Sie hauptsächlich finden, inzwischen in Arbeiten. Und das ist, denke ich, dann auch die, die ich Ihnen empfehlen würde, in Ihren Arbeiten zu verwenden. Die Angabe muss natürlich reichen, dass ich dann den betreffenden Titel im Literaturverzeichnis finden kann. Wenn also nun im Literaturverzeichnis mehrere Titel von Adorno aus dem Jahre 1969 auftauchen, dann reicht die Angabe Adorno 1969 nicht mehr, weil hinten stehen dann vier Texte, die er 1969 geschrieben hat im Literaturverzeichnis. Dann müssen Sie diese Texte nochmal mit A, B, C, D durchnummerieren sozusagen und das entsprechend dazu schreiben. Dann heißt es also Adorno 1969 B, meinetwegen, Seite sowieso. Dann muss das aber entsprechend auch im Literaturverzeichnis kenntlich gemacht werden, was A, B, C, D bezogen auf das Jahr 1969 ist. So, das werden Sie sich jetzt wahrscheinlich nicht alles im Moment hier alles merken, steht auch im Skript, aber meine Empfehlung ist die, verwenden Sie diese Variante, ist die hauptsächlich gebräuchliche heute und die wird sich, denke ich, auch immer weiter durchsetzen, ist sozusagen auch die ökonomischste. Die Frage, ob man die Quellenangabe nun in Klammern direkt hinter das Zitat in den Text reinschreibt oder ob man sie in eine Fußnote setzt, die Frage, denke ich, hängt davon ab, wie viele solcher Quellenangaben Sie dann im Text haben. Wenn Sie in jedem Satz zwei, drei solcher Klammern haben, dann wird es sehr unschön schnell und sehr unübersichtlich. Dann würde ich empfehlen, die Quellenangaben nicht in den Text selber reinzuschreiben, sondern sie in Fußnoten zu setzen, damit der Text einigermaßen lesbar bleibt. Wenn nur gelegentlich eine solche Quellenangabe im Text vorkommt, was weiß ich, vielleicht zwei, dreimal pro Seite, häufiger nicht, dann kann man das ruhig in den Text reinschreiben, erspart man sich eine Liste von Fußnoten unten, die viel Platz einnehmen für diese kurze Angabe, braucht man ja dann immer eine ganze Fußnotenzeile. Ist auch etwas leserfreundlicher, weil man nicht erst nach unten gucken muss, also den Textfluss verlassen muss, um zu gucken, von wem ist denn der Text, der da gerade zitiert worden ist. In manchen Disziplinen gibt es noch andere Gepflogenheiten. Ich musste jetzt einen Aufsatz schreiben für eine informationstechnische Zeitschrift. Die macht das so, dass lediglich Nummern hinter die betreffenden Zitate gesetzt werden. Dann heißt es also Klammer auf, 1, Seite sowieso. Und dann muss man zum Literaturverzeichnis blättern, um zu gucken, wer denn 1 ist. Und findet dann also erst den Autor. Das finde ich eigentlich eine völlig schräge Art und Weise, weil das ist absolut leserunfreundlich. Man muss also erst ein paar Seiten blättern, um zu gucken, um welchen Autor es sich handelt. Aber offensichtlich ist das in dieser Disziplin so, dass der Autor nicht so wichtig ist. Dass man mit einem bestimmten Zitat auch den Namen eines Autors verbindet. Ich denke, bei uns ist das schon relativ wichtig, dass man das möglichst sofort tun kann, ohne groß blättern zu müssen. Und deswegen, denke ich, ist diese Form, den Autor zu nennen, das Jahr ist, denke ich, auch wichtig, um das zeitgeschichtlich einordnen zu können und die Seitenangabe natürlich, damit man das schnell überprüfen kann, die richtige Form für uns. Ja, beim Zitieren gibt es nun viele Varianten und ich kann keinesfalls auf alle eingehen. Ein paar dieser Varianten möchte ich kurz durchgehen. Und will das an einem Beispiel machen. Das Beispiel ist hier angegeben, früh schon hatte Schelling bestimmt, es muss gezeigt werden, wie die Produktivität allmählich sich materialisiert und in immer fixiertere Produkte sich verwandelt, welches dann eine systematische Stufenfolge in der Natur geben wird. Das ist aus einem Buch von Ernst Bloch. Er zitiert dort Schelling. Ein philosophischer Text. Es kommt nicht daran, ob Sie diesen Text jetzt hier verstehen. Ich habe absichtlich einen Text gewählt, den man eigentlich nicht so ohne weiteres verstehen kann. Die erste Variante ist die, dass dieses Zitat von Bloch wörtlich und vollständig von Ihnen wiederum übernommen wird. Das heißt, wir haben hier ein Zitat im Zitat. Sie zitieren Bloch, Bloch zitiert Schelling. Denken Sie an das Zitat im Zitat, das Zitat oder das Zitat aus zweiter Hand. Das Zitat aus zweiter Hand würde hier heißen, dass Sie glauben, aufgrund dessen, was Sie bei Bloch lesen, etwas sagen zu können über Schelling. Das können Sie nicht. Wissenschaftlich redlich ist nur, dass Sie sagen können, was Bloch über Schelling sagt, aber nicht, was Schelling sagt. In diesem Falle, wenn man also ein Zitat im Zitat hat, dann bedeutet das, also jedes Zitat fängt an mit Anführungsstrichen unten und endet mit Anführungsstrichen oben. Hier ist jetzt alles, was ich hier oben angegeben hatte, in diesem Zitat enthalten. Hinter dem Zitat steht dann die Quellenangabe, Bloch 1972, Seite 219. Und es wird dazu geschrieben, dass die Hervorhebung im Zitat auch im Original vorkommt. Das ist wichtig, weil man manchmal etwas zitiert und im Zitat etwas selber hervorheben möchte. Dann ist es eine Hervorhebung durch den Autor und nicht im Original oder durch den Verfasser und nicht im Original. Das muss man also unterscheiden. Wenn Sie zitieren, dann zitieren Sie eben auch Zitate mit. Das ist dann das Zitat im Zitat, was also durch einfache Anführungsstriche vorne und hinten entsprechend markiert wird. Und Sie zitieren grundsätzlich auch die Hervorhebungen, die im Original sind, wobei Sie die Form der Hervorhebung nicht zitieren müssen. Die müssen Sie also nicht übernehmen. In vielen älteren Texten wird Sperrung als Hervorhebungsform genommen, finden Sie vielleicht noch manchmal. Das ist heute absolut typografisch verpönt durch Sperrung von Text, also größeren Buchstabenabstand, Hervorhebungen vorzunehmen. Typografisch erlaubt ist heute eigentlich nur noch Kursivdruck und Fettdruck. Sie können also eine Sperrung in einem älteren Text in der Weise zitieren, dass Sie sie durch Kursivdruck oder durch Fettdruck zeigen. Ein zweites Beispiel wäre jetzt, dass man das Zitat nicht vollständig übernimmt, sondern kürzt und in die eigenen Formulierungen, also in einen eigenen Satz einbaut. Dabei wird im Zitat auch etwas ausgelassen und solche Auslassungen muss man entsprechend durch Auslassungszeichen im Zitat sichtbar machen. Diese Auslassungszeichen im Zitat werden durch sogenannte Ellipsen angezeigt. Das sind drei Punkte, die man da macht. Das ist ein Auslassungszeichen. Also der typografische Ausdruck dafür ist Ellipse. Jetzt gibt es den Fall, dass, wie hier, Bloch Schelling zitiert, dabei bei Schelling etwas auslässt, insofern schon ein Auslassungszeichen bei Bloch vorkommt, Sie wiederum innerhalb dieses Zitates von Bloch noch wieder was auslassen wollen, dann müssen Sie die Auslassung, die Sie zitieren, und Ihre eigene Auslassung unterscheiden. Sie zitieren eine Auslassung von Bloch, die bleibt mit diesen drei Punkten charakterisiert, und fügen noch eine eigene Auslassung ein, um die unterscheiden zu können, wird die in eckige Klammern gesetzt. Das sieht dann hier so aus, nach Bloch hatte Schelling sich schon 1799 vorgenommen zu zeigen, wie letztendlich die Verwandlung der Produktivität, und jetzt kommt das verkürzte Zitat, in immer fixiertere Produkte, jetzt wird etwas ausgelassen, deswegen eckige Klammer auf, drei Punkte, Ellipse, Klammer zu, eine systematische Stufenfolge, Hervorhebung auch im Original, in der Natur geben würde, Auslassung auch im Zitat und dann entsprechend die Angaben danach. Eine weitere Variante ist die, dass Sie das Zitat, so wie eben, in Ihre eigenen Formulierungen gekürzt einbauen, also Teile des Zitats einbauen und dabei dann noch Ergänzungen vornehmen, die zum Verständnis des Zitats beitragen sollen. Und dabei müssen Sie möglicherweise auch in den Zitat noch bestimmte Anpassungen, zum Beispiel der Flexionsformen, vornehmen, damit das überhaupt grammatisch noch stimmt, was Sie da zitieren. Hier an dem Beispiel, wie Bloch zeigt, hatte Schelling schon 1799 von einer systematischen Stufenfolge in der Natur, in Anführungsstrichen, also das ist das Zitat, gesprochen, welche sich durch Materialisierung der, und jetzt wieder Zitat, Produktivität, jetzt weiß man nicht mehr, welche Produktivität gemeint ist an dieser Stelle, deswegen Zusatz in Klammern der Natur, damit der Leser versteht, um welche Produktivität es sich handeln soll. Das ist ein Zusatz, den Sie vorgenommen haben, deswegen in eckigen Klammern und deswegen der Zusatz, Komma, W.S. Punkt, in diesem Falle bin ich das. Sie würden Ihre eigenen Anfangsbuchstaben Ihres Namens dort einfügen. Dann wieder eine Auslassung in immer fixiertere, das im Zitat heißt es nur fixiertere Produkte ergeben. Das haut nicht mehr hin, weil das grammatisch jetzt falsch wäre. Sie müssen also die Flexionsformen anpassen, also ein N hinzufügen. Und da das eine Hinzufügung ist, müssen Sie das in eckigen Klammern setzen. So. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt alles sich merken wollen oder können. Sie können das ja auch im Skript sich nochmal angucken. Sie werden immer wieder mit solchen Fällen konfrontiert sein. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass dabei unheimlich viele Fehler gemacht werden. Also beim wörtlichen Zitieren ist es relativ einfach, wenn man einfach einen kompletten Passus zitiert. Aber gerade wenn man das aus sprachlichen Gründen irgendwie einfügen will, Zitate einfügen will, nur Teile eines Zitates verwenden will, dann muss man oft was auslassen, man muss was hinzufügen, man muss was anpassen und so weiter. Und damit man das korrekt macht, sollten Sie sich an diesen Varianten ungefähr orientieren. Ich denke, dann wissen Sie für die meisten Fälle, wie Sie es handhaben müssen. Wenn Sie gar nicht wörtlich zitieren, sondern nur sinngemäß zitieren, wie hier in dem Beispiel, nach Blochs Interpretation hatte Schelling schon 1799 vor und so weiter und so fort, dann unterscheidet sich die Quellenangabe ein wenig von der Quellenangabe sonst. Sonst steht einfach dahinter Bloch und so weiter und so weiter. In diesem Falle steht dahinter Vergleiche Bloch. Weil hier geben Sie sozusagen eine eigene Formulierung, die sich zwar auf Bloch beziehen soll, aber da Sie ihn nicht mehr wörtlich zitieren, muss dem Leser sozusagen die Möglichkeit eingeräumt werden, dass er nachschaut, ob das, was Sie hier sinngemäß zitieren, auch wirklich dem Sinn, der sich bei Bloch findet, entspricht oder diesem Sinn gemäß ist. Und da schreiben wir dann Vergleiche oder siehe Bloch und so weiter. Also das ist die Art und Weise der Quellenangabe, wenn sinngemäß und nicht wörtlich zitiert wird. So, die nächsten Punkte können wir dann eigentlich relativ schnell abhandeln. Anmerkungen und Fußnoten. Anmerkungen ist eigentlich der Oberbegriff. Anmerkungen ist alles das, was den Textfluss unterbricht oder unterbrechen würde, aber zum Verständnis des Textes entweder notwendig ist oder zumindest beiträgt. Deswegen nimmt man es aus dem Textfluss selber raus und setzt es woanders hin. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten, entweder unten an die Seite, dann ist es eine Fußnote, oder ans Ende, dann ist es eine Endnote. Solche den Textfluss unterbrechenden zusätzlichen Hinweise, Anmerkungen, Quellenangaben wären etwa Hinweise auf weiterführende oder ergänzende Literatur, Hinweise auf abweichende oder gegensätzliche Positionen oder Erkenntnisse, die sich in anderen Schriften finden. Wenn Sie also beispielsweise sagen, im Unterschied zu meiner eigenen Darstellung referiert allerdings sowieso Autor XY Bloch meinetwegen auf die und die Weise. Auseinandersetzung mit in der Literatur vertretenen Positionen. Ich halte, würden Sie beispielsweise schreiben, die Interpretation, die XY von Blochs Schelling-Rezeption vornimmt, aus folgenden Gründen für nicht angemessen. Das wäre also eine Auseinandersetzung mit in der Literatur vertretenen Positionen. So etwas ist natürlich zum Teil auch direkt Gegenstand Ihrer Arbeit, aber wenn es nicht direkt Gegenstand Ihrer Arbeit ist, sondern bloß ein zusätzlicher Hinweis oder ergänzender Hinweis ist, dann gehört es in eine Anmerkung und nicht in die Arbeit selber rein. Oder ein Kommentar zu einer im Text referierten Literaturpassage, soweit das auch nicht substanziell zu Ihrem eigentlichen Auftrag in dieser Arbeit gehört, oder ergänzende Informationen, die für den im Text dargestellten Gedankenzusammenhang nicht unabdingbar sind und so weiter und so weiter. Da lässt sich sicherlich noch einiges finden, was man da als Anmerkung unterbringen könnte. Wie gesagt, es gibt zwei Formen, wo man die Anmerkungen unterbringt, entweder als Fußnoten oder als Endnoten. Fußnoten sind die leserfreundlichere Variante, da muss ich nicht blättern, um nachzugucken, was sich hinter diesem Anmerkungszeichen verbirgt, sondern kann mit einem Blick sehen, ob es sich lohnt, da sich mit näher zu beschäftigen oder ob man es überspringt. Bei Endnoten muss ich erst blättern, führt in der Regel dazu, dass man bei Endnoten eher gar nicht erst nachguckt. Jedenfalls nicht dann, wenn man es eilig hat. Exkurse sind eigentlich so etwas wie ausgedehnte Anmerkungen. Exkurs heißt ja so viel wie Ausflug, gedanklicher Ausflug sozusagen. Das heißt also, irgendwie verlassen Sie die stringente Argumentation Ihrer Arbeit. Ein Exkurs unterbricht im gewissen Sinne diesen stringenten Argumentationsgang Ihrer Arbeit. Er führt irgendwo anders hin, was nicht so ganz eng zum eigentlichen Anliegen der Arbeit gehört. Und insofern kann man also Exkurse als so etwas wie ausgedehnte Anmerkungen betrachten. Aber dennoch sollten Exkurse nicht einfach sozusagen Seitenschinderei sein, wo Sie dann halt noch irgendwas mit reinpacken, um auf Ihre Seitenzahl zu kommen, die Sie vielleicht brauchen, obwohl es nicht wirklich so richtig zum Thema Ihrer Arbeit gehört, sondern es sollte dann schon eine Bereicherung wirklich Ihrer Arbeit darstellen, wenn Sie Exkurse einfügen. Register oder Indizes und Verzeichnisse kennen Sie sicherlich. Viele wissenschaftliche Arbeiten haben am Ende Namensregister. Das ist ein Verzeichnis der Autoren oder sonstigen Namen, die in ihrer Arbeit vorkommen, mit Angabe der Seitenzahlen, auf denen diese Namen vorkommen. Oder ein Schlagwortregister, auch Sachregister genannt, wo also bestimmte Schlagwörter aufgelistet sind und angegeben wird, wo in ihrer Arbeit die betreffenden Schlagwörter entweder wörtlich oder sinngemäß vorkommen oder wo etwas in ihrer Arbeit zu den mit dem Schlagwort bezeichneten Themen geschrieben steht. Solche Namensregister und Schlagwortregister sind auch bei Literaturrecherchen relativ wertvoll. Sie können da schnell mal gucken, ob ein Titel zu dem, was Sie interessiert, tatsächlich etwas enthält, indem Sie im Schlagwortregister nachgucken, ob Schlagwörter dort vorkommen, die nah dran sind an Ihrer Thematik, und dann schnell mal in die Arbeit reingucken an den betreffenden Stellen, ob das denn das auch trifft, was Sie gerade interessiert. Verzeichnisse kennen Sie auch. Viele Arbeiten enthalten Abbildungsverzeichnis, ein Verzeichnis der Tabellen, die in der Arbeit vorkommen, Verzeichnis der Diagramme oder sonstiger Bestandteile der Arbeit, wobei solche Verzeichnisse natürlich nur dann notwendig sind, wenn die Abbildungen, Tabelle oder Diagramme einen wesentlichen Bestandteil dieser Arbeit ausmachen und nicht nur gelegentlich mal vorkommen. Wenn also die Anfertigung von Tabellen oder von Diagrammen einen besonderen Stellenwert in Ihrer Arbeit hat oder auch wenn Abbildungen einen besonderen Stellenwert in Ihrer Arbeit haben. Beispielsweise, wenn Sie eine Arbeit schreiben über die Geschichte des Schulbaus und dazu Beispiele bringen wollen, wie denn Schulgebäude über die Jahrhunderte hinweg ausgesehen haben. Ja, das häufigst benötigte Verzeichnis neben dem Inhaltsverzeichnis ist natürlich das Literaturverzeichnis. Was gehört ins Literaturverzeichnis? Also ein Literaturverzeichnis sollte nicht dazu dienen, Ihre generelle Belesenheit zu dokumentieren, sondern es sollte im Literaturverzeichnis nur sollten nur die Titel aufgeführt werden, die für ihre Arbeit auch tatsächlich relevant waren. Wenn man es ganz streng nimmt, sollte überhaupt nur die in der Arbeit auch tatsächlich zitierte und erwähnte Literatur vorkommen. Nun kann es vorkommen, dass Sie in Ihrer Arbeit indirekt Literatur verwenden, die Sie weder zitieren noch erwähnen explizit, von der Sie aber dennoch denken, dass sie so wichtig war für Ihren eigenen Zugang zur Thematik, dass Sie sie gerne im Literaturverzeichnis aufnehmen möchten. Aber eigentlich würde man dann erwarten, dass das irgendwo in der Arbeit selber auch erwähnt wird, dass diese Arbeit einen solchen Stellenwert hatte. Also in der Regel, denke ich, sollte es das Verzeichnis der zitierten und erwähnten Literatur sein, damit man eine gute Übersicht hat. Sollten Sie in irgendeiner Weise die einzelnen Literaturangaben so formatieren, dass jede einzelne Literaturangabe von den anderen gut abgesetzt ist, optisch gut abgesetzt ist. Hier ist das durch die Einrückung ab der zweiten Zeile gemacht. Das ist eine häufige Form, in der man das machen kann. Es ist klar, das Literaturverzeichnis muss sortiert sein, damit man die im Text vorkommenden Hinweise schnell findet. Es sollte alphabetisch nach dem Nachnamen des Autors sortiert sein, denn nur dann lassen sich entsprechend dem Kurzbeleg des Quellennachweises dann die dazugehörigen Literaturangaben für den Leser schnell finden, und natürlich müssen die Angaben so vollständig sein, also die bibliografischen Angaben so vollständig enthalten, dass man aufgrund ihrer Angaben diese Texte auch tatsächlich identifizieren und finden kann. Ja, und damit sind wir für heute eigentlich auch schon durch. Als Anhang noch kurz was zum Anhang. In den Anhang kommen für die Arbeit verwendete wichtige Materialien, die auf anderem Wege nicht oder nur schwer verfügbar sind. Dazu gehören etwa historische Quellentexte, die nicht so ohne weiteres in der Regel zugänglich sind, auf die Sie sich beziehen. Bildmaterial, auf das Sie sich in Ihrer Arbeit beziehen. Fragebögen, die Sie verwendet haben, statistische Auswertungen, die Sie vorgenommen haben, Beobachtungsprotokolle, die Sie angefertigt haben, Interviewtranskripte, die Sie angefertigt haben, Gesetzestexte, auf die Sie sich beziehen und so weiter und so weiter. Also alles das, was für das Verständnis Ihrer Arbeit wichtige Materialien sind, die Sie verwendet haben, aber eben nicht zum eigentlichen Text Ihrer Arbeit gehört. Packen Sie dennoch die Anhänge nicht zu voll. Betreuer haben viel zu tun. Und wenn da noch ein mehrhundertseitiger Anhang Ihnen zugemutet wird, dann trägt das nicht unbedingt zum Wohlbefinden des Autors bei. So, das wär's für heute.